H2 Radio. Das Campusradio.
Ladies and Gentlemen, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von H2 Radio. Mein Name ist Pierre Sens und ich darf euch heute durch diese Sendung führen. Die Themen der Sendung heute sind, wir schauen uns mal den Verkehr der Zukunft in der Landeshauptstadt Magdeburg an, dann schauen wir auf eine etwas körperbetonte Sportart, nämlich Boxen. Feiern gehen ist ja momentan schwierig, das macht Clubbesitzern zu schaffen. Wir schauen heute mal, wie es denen eigentlich geht. Und zum Schluss wird es dann nochmal politisch, wir wagen einen Ausblick auf die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt im Juni. Aber jetzt gibt's erstmal ein bisschen Musik auf eure Ohren, nämlich den neuesten Hit von Ed Sheeran, Afterglow.
Stop the clocks, it's amazing. You should see the way the light dances up your head. A million colors of hazel, golden and red. Saturday morning is fading. The sun's reflected by the coffee in your hand. My eyes are caught in your gaze all over again. We were love drunk, waiting on a miracle. Trying to find ourselves in the winter snow. So alone in love, like the world had disappeared. Oh, I won't be silent and I won't let go. I will hold on tight until the afterglow. And we'll burn so bright till the darkness softly clears. Oh, I will hold on to the afterglow. Oh, I will hold on to the afterglow.
Das Auto, Fahrrad oder die öffentlichen Verkehrsmittel. All diese Möglichkeiten, sich zu bewegen, wandeln sich natürlich mit der Zeit, gerade im Hinblick auch auf die Verkehrswende. Wie es mit dem Verkehr in Magdeburg in Zukunft aussehen soll, hat sich Hannes Kühn mal angeschaut.
In Magdeburg tut sich zurzeit sehr viel für den Verkehr. Ob du nach Buckau, Stadtfeld, Sudenburg oder Neustadt willst, irgendwann kommst du an einer Baustelle vorbei. Gerade mit dem Auto ist es zurzeit besonders schwierig, auf die Bahn umzusteigen ist aber gar nicht so einfach. Besonders für Menschen aus dem Umland ist das mit deutlich längeren Fahrzeiten verbunden. Häufig fahren Busse und Bahn nur einmal in der Stunde. Dazu kommen die Wartezeiten beim Umsteigen. Das Auto bleibt oft die flexiblere Art der Fortbewegung. Innerhalb der Stadt sorgen die vielen Baustellen für Schwierigkeiten. Betroffen davon sind vor allem der Straßenbahn und der Autoverkehr. Die Infrastruktur soll den zukünftigen Anforderungen einer wachsenden Stadt und der Verkehrswende gerecht werden. Dafür hat das Stadtplanungsamt den Verkehrsentwicklungsplan 2030 Plus entwickelt. Er beschreibt die Maßnahmen, mit denen die Mobilität in der Stadt zukünftig verbessert werden soll. Allein 50 Maßnahmen für den Rad- und Fußverkehr sind geplant. Mario Schröter vom Stadtplanungsamt Magdeburg hat an diesem Plan mitgewirkt.
Die Stärkung des Umweltverbundes ist da schon eine große Maßnahme. Natürlich spielen die ÖPNV-Maßnahmen noch eine Rolle. Dann gilt es, die Elektromobilität in der Stadt zu etablieren. Das geht von Ladestationen los bis auch häusliche Lademöglichkeiten, also in Garagen, Tiefgaragen und so weiter.
Die Fortbewegung mit elektrisch getriebenen Autos und E-Bikes ist eine der am häufigsten genannten Maßnahmen, wenn es um die Fortbewegung der Zukunft geht. Allerdings ist Elektromobilität nichts Neues, findet Uwe Schulz. Er ist Leiter der Verkehrsplanung bei den Magdeburger Verkehrsbetrieben und hat einen anderen Blick auf Elektromobilität.
Man redet im Moment immer so viel von Elektrofahrzeugen, E-Busse. E-Mobilität gibt es schon seit mehr als 100 Jahren, weil Straßenbahn ist auch nur E-Mobilität, nur auf eine andere Art und Weise.
Doch die Busse und Bahnen fahren in den meisten Fällen deutlich langsamer als der Autoverkehr. Das macht es unattraktiv, auf den öffentlichen Nahverkehr als Alternative zum Auto umzusteigen. Die Baustellen bremsen den Verkehr und sorgen zeitweise auch für Stau auf den Straßen.
Das wird sich zukünftig dann ändern. Und im Regelfall können wir davon ausgehen, dass die Straßenbahn dann noch in der Reisezeit schneller wird und sich eben doch nicht im Stau anstellen muss.
Und noch ein weiterer Punkt macht den Nahverkehr unattraktiv: die Ticketpreise. Besonders abschreckend ist der für gelegentlich fahrende Personen. Kostenloser Nahverkehr scheint ein Modell für die Lösung dieses Problems zu sein. Eine Steigerung der Attraktivität durch geringere Mobilitätskosten. Die öffentlichen Verkehrsmittel sollen günstiger werden als das Auto. Aber es ist nicht nur eine Frage des Geldes. Uwe Schulz, Leiter der Verkehrsplanung bei den MVB, steht einem kostenlosen Nahverkehr eher skeptisch gegenüber.
Generell ist das sicherlich möglich. Und dann muss man, wenn das jemals zum Tragen kommt, eben doch klären, wie sind die Finanzen dann gedeckelt. Irgendeiner muss es ja letztendlich dann bezahlen. Es gibt ja Städte, die tatsächlich den kostenfreien ÖPNV eingeführt haben und auch eine ganze Weile betrieben haben und dann feststellen mussten, dass deswegen kein Auto weniger angemeldet wurde, dass die Fahrgastzahlen nicht sprunghaft in die Höhe gestiegen sind. Das sind so Dinge, die müssen sich dann in den Köpfen der Leute einfach abspielen.
Für die Fortbewegung im innerstädtischen Raum sind vor allem Maßnahmen für den öffentlichen Nahverkehr, für Fuß- und Radverkehr geplant. Ziel ist es besonders, die Infrastruktur in diesen Bereichen zu verbessern, erklärt Mario Schröter von der Verkehrsplanung der Stadt.
Aber man wird versuchen, mehr auf den Umweltverbund zu setzen, den Nahverkehr attraktiv zu gestalten in der Stadt. In Magdeburg gibt es einen Cityring, den Cityring zu erstärken, dass sich vielleicht die Innenstadt autoärmer gestalten kann an der Stelle. Es ist doch eine große Aufgabe, dort sagen, die Innenstadt attraktiv wieder zu gestalten, die Flächen zurückzuerobern für Radverkehr, Umweltverbund und Fußverkehr, wenn man so will, im weitesten Sinne will.
Magdeburg hat also einen Plan. Die Baustellen versprechen Großes und sollen den Verkehr der Stadt auch für die Zukunft vorbereiten. Allerdings ist das ein Prozess, der auch Zeit braucht.
Über die Zukunft des Stadtverkehrs in Magdeburg und die geplanten Veränderungen berichtete Hannes Kühn. Und ihr hört jetzt hier bei uns Don't Stop Believing von Journey. Laute Musik dröhnt aus den Boxen und die Massen bewegen sich dicht an dicht zu rhythmischen Bässen. So sieht es normalerweise in den Clubs dieses Landes aus. Doch seit fast einem Jahr steht die Clubszene still. Eigentlich hätte die Insel der Jugend in Magdeburg in diesem April ihr vierjähriges Jubiläum gefeiert. Doch wegen Corona fällt nun auch wohl das ins Wasser. Wie es Clubbesitzern in dieser schwierigen Zeit geht, das fragt Leandra Pfeiffer, den Besitzer der Insel der Jugend, Michael Konrad.
Der Stand der Insel der Jugend ist bis dato so, dass sie zu ist, aber wir immer noch daran glauben und auch daran arbeiten, dass sie wieder aufmachen kann. Es ist natürlich für uns als Firma und auch als kultureller Ort ein herber Rückschlag. Das steckt man nicht einfach so weg. Also sowohl vom Zustand der Insel der Jugend als auch von dem geistigen Bezug von mir selbst zur Insel. Es ist ja nun so, dass ich momentan halt auch einen anderen Job machen muss, weil ich mein Geld ja nicht mehr über die Insel verdienen kann. Und auch mit den Regularien, die im Prinzip im November hätten geschaffen werden können, also wo es im Raum stand, dass die Insel der Jugend wieder aufmachen darf oder alle Clubs der Stadt aufmachen dürfen, war es ja so, dass nur noch 60% unserer zugelassenen Personen im Prinzip in den Club hätten reingedurft. Und da hätte ich alles decken können, bis auf meine eigenen, also bis auf meinen eigenen Lohn.
Du hattest ja vorhin schon gesagt, dass im November die Clubs ja eigentlich wieder eröffnen sollten. Was habt ihr denn dafür gemacht und wie sieht das mit den Kosten dafür aus?
Ja genau, also als das im Raum stand, dass wir wieder eröffnen dürfen, war es ja so, dass wir mit diversen Politikern im Prinzip Gespräche geführt haben und Eröffnungskonzepte entwickelt haben, die natürlich auch Umbaumaßnahmen benötigt haben. Und diese Umbaumaßnahmen haben alle Clubs dieser Stadt auch wahrgenommen. Jedoch sind wir, als es dann Richtung November ging, natürlich herbe enttäuscht worden, weil wir ja nicht eröffnen durften. Und anders wie die Politik das nach außen hin vertreten hat, dass sie die Kosten im Prinzip übernimmt, sind wir dann auf sämtlichen Kosten auch sitzen geblieben.
Das ist ja schon wirklich sehr bedauerlich, dass es da keine Erstattungen gibt. Aber was ist denn mit den Corona-Soforthilfen? Habt ihr von dem Geld schon irgendwas gesehen?
Also es gibt die Soforthilfemaßnahmen. Das war das Erste, was die deutsche Regierung rausgehauen hat. Das haben auch alle schon längst erhalten. Und dann gibt es die Überbrückungshilfen, die alle 2 oder 3 Monate neu beantragt werden können. Das sind 90% unserer Fixkosten. Und dann gibt es nochmal die November- und Dezemberhilfen, die ja nun nichts direkt mit uns als Clubs zu tun haben oder mit uns als Unternehmen, sondern da ging es ja darum, dass die Gastronomie im Prinzip November und Dezember überbrücken sollte. Und dadurch, dass wir so ein Zwischending sind aus Gastronomie und Club oder aus Gastronomie und kultureller Stätte, ja, hatten wir halt auch Anspruch auf diese Hilfe. Da ist jetzt die Novemberhilfe bei uns eingegangen. Dezember noch nicht. Ja, also der Bund bemüht sich schon redlich, dass kulturelle Orte erhalten bleiben, aber er bemüht sich nicht so sehr, dass die Leute, die dahinter sind, auch leben können. Ja.
Vorhin hattest du erwähnt, dass die Clubs als Betriebe gefördert werden. In einem Interview mit dem MDR redest du auch über das Bild der Clubs in der Bevölkerung. Und du sprichst dabei die Gewerbeordnung an. Was hat es denn damit auf sich?
Also das ist vielleicht einer der größten Unterschiede zwischen dem, was ich mache und was andere Clubbesitzer machen. Ich bin ja sehr in Clubpolitik involviert und versuche natürlich auch immer, Clubs an sich in einem besseren Licht auch im politischen Sinne dastehen zu lassen. Und es ist so, dass nach Gewerbeordnung eine Diskothek oder ein Club laut Gewerbeordnung immer noch gleichgesetzt ist mit einer Spielothek, mit einem Casino, mit Rotlichtgewerbe etc. Ja? Und ich möchte nicht ausschließen, dass das früher auch so war. Und es spiegelt aber genau das wider, was diese Gewerbeordnung so schuf. Jedoch fahren wir ja nun alle keine großen Autos mehr und haben auch keine Villen und alles. Wir sind normal arbeitende Menschen, die ein normales Gehalt haben. Und wir schaffen diese Kultur unter dem Fokus, unter dessen, was wir als Kultur verstehen, dass das von unserem Kultusminister Herrn Robra anders definiert wird. Das kann ja sein. Aber er kann sich halt auch nicht in die Köpfe von jungen Menschen reindenken.
Jetzt ist ja auch leider immer noch kein Ende in Sicht. Macht ihr trotzdem Pläne für die Zukunft?
Wir Clubs, und das kann ich auch nur oft genug sagen, wir Clubs leben davon, dass Menschen eng zusammen sind und Kommunikation stattfindet. Und ja, wie will man das realisieren? Das ist ja Utopie. Also momentan ist es einfach auch Utopie, darüber nachzudenken. Ne? Wir können nur hoffen, dass die Förderung vom deutschen Staat weiterhin aufrechterhalten werden. Wir können nur hoffen, dass das Image der Clubs irgendwann als kulturelle Stätte anerkannt wird und dass wir in Zukunft auch eine Zukunft haben.
Das war Leandra Pfeiffer im Gespräch mit Michael Konrad, dem Besitzer der Insel der Jugend in Magdeburg. Und damit wir wenigstens bei euch ein bisschen Partyfeeling aufkommen lassen, spielen wir jetzt I Got a Feeling von den Black Eyed Peas.
I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I feel it. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be. Get off! Gonna be a good night. That tonight's gonna be
Corona-Pandemie ist aktuell das vorherrschende Thema in allen Nachrichten. Dabei fallen andere Probleme schnell mal unter den Tisch, zum Beispiel der Klimawandel. Doch bei uns ist das anders. Mathis Kölzer hat sich mal mit einem Thema auseinandergesetzt, was dem ein oder anderen nicht sofort beim Thema Umwelt einfallen würde.
Eins der wohl größten Probleme für die Umwelt ist das Autofahren. Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln wie Straßenbahn und Co. fährt, weiß aber auch, wie schön es manchmal wäre, ein Auto bereitstehen zu haben. Eine Lösung, wie man sich ohne eigenes Auto trotzdem eigenständig bewegen kann, ist das Carsharing. Ich habe mit Götz Meister, dem Regionalleiter von Teilauto in Sachsen-Anhalt, über die Vor- und Nachteile von Carsharing für die Umwelt geredet und gebe euch auch einen kleinen Einblick, wie Carsharing funktioniert. Das Grundprinzip ist einfach. Laut Herrn Meister sollte an jedem beliebigen Standort eine Auswahl an Autos von klein bis groß zur Verfügung stehen. Das Auto kann man dann für eine beliebige Zeit an einem beliebigen Tag buchen.
Wobei die Stärke des Carsharings Kurzzeitvermietung ist. Wenn man ein Auto für eine Woche, für einen Monat sucht, dann ist es auch immer sinnvoller, bei klassischen Autovermietern nachzuschauen. Aber wenn ich bei Herz oder Sixt nachfrage, ob ich mal für 3 Stunden Transporter kriegen kann, das ist nicht ihr Geschäft.
Praktisch ist, dass man für jede Situation ein Auto bereit hat, ohne es selber zu besitzen.
Das klassische Dilemma des Pkw-Besitzers, die eierlegende Wollmilchsau kaufen zu müssen, mit der er alle Ansprüche an ein Auto irgendwie abdeckt. Dieses Dilemma ist beim Carsharing gelöst, weil selbst wenn ich dann mal nach Sudenburg fahren muss, um ein großes Auto zu holen, einmal im Sommer, das kann man schon mal machen.
Grundsätzlich hat das aber nichts mit der Umwelt zu tun. Das Prinzip des Carsharings wurde, laut Götz Meister, in dem Gedanken erfunden, mit weniger Blech mehr Leute mobil zu machen. Aber auch das hat nicht direkt eine Einwirkung auf die Umwelt.
Autofahren an sich ist in keinem Falle Klimaschutz. Auch wenn man es mit Carsharing macht, trotzdem kommt da hinten in der Regel jede Menge Schadstoffe raus. Wir verantworten es trotzdem, weil nachgewiesen wurde, und das nicht von uns und nicht vom Bundesverband Carsharing, sondern von unabhängigen wissenschaftlichen Studien, dass jemand, der kein eigenes Auto hat, sondern Carsharing nutzt, viel weniger Jahreskilometer fährt als der normale Autobenutzer, der normale Autobesitzer.
Auf lange Sicht ist also der Gedanke dahinter einer der ausschlaggebenden Faktoren, warum Carsharing umweltschonend ist. Trotzdem ist laut Herr Meister Carsharing nicht die beste Lösung für die Umwelt.
Und wir würden die Verkehrsproblematik in Bezug auf den Klimaschutz nicht lösen, wenn wir all das, was jetzt mit dem Pkw gefahren wird, in privater Flotte umlegen würden auf eine Carsharing-Flotte.
Das Auto müsse seine dominante Stellung in der alltäglichen Mobilität verlieren. Auch mit dem Blick auf Elektro- und Wasserstoffmobilität sei der Klimawandel nicht zu stoppen. Die Herstellung dieser Ressourcen sei fast genauso schädlich wie die fossilen Brennstoffe an sich.
Ganz klar brauchen wir mehr Elektromobilität, aber dann bitte wieder in besonderer Form des Carsharing, um mit der Emissionsreduktion voranzukommen. Unter der Maßgabe, dass der Strom aus erneuerbaren Energien kommt, das ist Ihnen gegenwärtig. Wenn ich mit Kohlestrom das Elektroauto fahre, das würde in den CO2 pro Kilometer ein schauderhaftes Ergebnis bringen.
Teilauto bietet momentan nur ein Elektroauto in Magdeburg an. Das liege aber nicht an dem mangelnden Interesse, sondern an dem Ausbau des Netzes. Bis man hier in Magdeburg eine verbreitete Infrastruktur zum Laden von Elektroautos aufgebaut hat, dauert es noch ein bisschen. Ein viel größerer Punkt und laut Götz Meister einer der Stärken von Carsharing ist die Wiedergewinnung von öffentlichem Raum.
Das ist das Thema ruhender Verkehr, was beim Thema Klimaschutz nicht vorne dran steht. Da geht es ja häufig um gefahrene Kilometer und um Emissionen. Der Flächenbedarf des ruhenden Verkehrs ist auch enorm. Das sind alles Flächen, die in Regel betoniert sind, wo kein Baum wachsen kann.
Carsharing ist also eine gute Möglichkeit, auch mal auf das Auto zu verzichten und Platz für die Natur zu lassen. Trotzdem ist es noch ein langer Weg, bis Autofahren umweltschonend ist.
Also auch beim Klimaschutz gilt, Sharing is Caring. Das war ein Beitrag von Mathis Kölzer. Ihr hört jetzt Superheroes von The Script.
Starts to grow on his life, he's been told he'll be nothing when he's old. All the games. taking too much hits, think of blow by blow. Now light a match, stand back, watch him explode. She's got a lion in her heart, a fire in her soul. He's got a beast in his belly that's so hard to control. Cause they've taken too much hits, think of blow by blow. Now light a match, stand back, watch him explode.
Die Nervosität steigt, die Hände werden getaped und die Handschuhe übergestreift. Es geht in den Ring. Lara Ochmann ist mit 20 Jahren deutsche Meisterin im Boxen. Doch wie fühlt es sich an, mit den eigenen Fäusten um den Sieg zu kämpfen? Und wie kommt man dazu? Das hat sie Tobias Meyer mal gefragt.
Lady in the street, but a beast in the gym. So beschreibt sich die Boxerin Lara Ochmann auf ihrem Instagram-Kanal. Die gebürtige Sächsin startete 2018 im Alter von 18 Jahren ihre Profikarriere. Doch Lara stand schon früh im Ring. Nach Mobbingfällen in der Schulzeit war es der Kampfsport, der ihr Kraft gab.
Da haben wir uns damals gemeinsam halt fürs Boxen entschieden, aber halt grundsätzlich erstmal überhaupt zur Selbstverteidigung und um das Selbstbewusstsein halt aufzubauen. Boxen war tatsächlich die erste Wahl, weil ich fand das halt schon immer interessant. Also ich habe ja damals schon die Klitschko-Kämpfe immer alle geguckt im Fernsehen.
Doch Laras Einstellung und Leidenschaft zum Boxen kommt nicht bei jedem gut an. Für viele ist Boxen noch immer ein reiner Herrensport. Doch Lara ließ sich nicht unterkriegen und ließ Taten sprechen.
Ich war damals 12 Jahre alt. Das ist ja dann so halt als Frau zu sagen, okay, ich gehe zum Boxen. Es wurde einfach gar nicht zugetraut, sagen wir es mal so. Ne? Also das kam dann alles erst später, wo man dann gesagt hat, wow, okay, da steckt vielleicht doch ein bisschen was dahinter.
Doch auch als deutsche Meisterin ist jeder Kampf etwas Besonderes.
Man kann keinen klaren Gedanken fassen, aber das Herz rutscht einem gefühlt in die Hose, weil man so aufgeregt ist. Also man weiß eigentlich nicht, was auf einen zukommt. Man hat das gefühlt schon tausendmal gemacht, ne?
Das klingt schon fast beruhigend, dass es Profis nicht anders geht als vielen anderen, wenn sie im Mittelpunkt stehen. Doch wenn Lara den Ring betritt und die Glocke ertönt, fühlt sie sich wie ausgetauscht.
Die ganze Kampfvorbereitung ist wie so, wenn du zum Beispiel auf dem Brocken läufst, ne? Es ist ein steiler Weg nach oben und der Kampf ist halt die Spitze. Dann hast du halt nur noch diesen Blick, du willst jetzt gewinnen, du willst es jetzt abrufen und da verschwindet die Nervosität auf einmal und du freust dich, dass es losgeht und dann bist du einfach nur noch fokussiert drauf.
Das Frauenboxen hat wie einige andere Sportarten in Deutschland noch immer ein Problem, das Ansehen. Denken wir an große Boxübertragungen im Fernsehen, sind es immer Kämpfe der Herren.
Also ich hoffe natürlich, dass man da was machen kann, dass das Frauenboxen genauso angesehen wird wie das Männerboxen. Ne? Es wäre natürlich schön, wenn irgendwann auch mal ein Frauenboxkampf wieder live übertragen wird im Fernsehen. Ne? Und nicht nur als, vielleicht nicht nur als Wiederholung, aber halt als Hauptkampf sozusagen.
Wie ihr 2021 aussehen wird, das weiß Lara Ochmann selbst noch nicht genau. Sie möchte an ihren Schwächen arbeiten, aber vor allem möchte sie eins: die Corona-Zeit überstehen und endlich wieder in den Ring steigen.
Das war ein Beitrag von Tobias Meyer und ihr hört jetzt den Boxsong schlechthin, Eye of the Tiger von Survivor. Wie wir ja vorhin schon erfahren haben, die Stadt Magdeburg möchte die Stellung von Bus und Bahn stärken. Doch durch die Pandemie ist die Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln heute nicht mehr wie vor einem Jahr. Maske auf und so wenig wie möglich anfassen. Hinter den Kulissen hat sich aber für die Magdeburger Verkehrsbetriebe natürlich noch mehr verändert. Zum Beispiel werden die Fahrzeuge mehrmals täglich desinfiziert. Rebecca Göring wollte wissen, was sich sonst noch bei der MVB geändert hat und hat sich dafür mit dem Pressesprecher Tim Stein unterhalten. Als erstes wollte sie wissen, welche Maßnahmen denn für die Beschäftigten selbst getroffen wurden.
Wir halten uns natürlich daran, was uns auch vorgegeben wird von den Bund und Ländern und auch von den einzelnen Ministerien, sodass wir also diese typischen Sachen wie Abstand halten, Maske tragen natürlich auch für uns übernommen haben. Jetzt wurde das Ganze ja nochmal verschärft. Das heißt, dass auch wir jetzt nochmal vermehrt dieses mobile Arbeiten anbieten. Dann natürlich diese neue 10-Quadratmeter-Regel, die ja besagt, dass sich in einem Büro maximal pro 10 Quadratmeter nur eine Person aufhalten kann. Wir haben auch innerhalb der Büroarbeitsplätze so nachgesteuert, dass wir die Bürozeiten entzerren. Das heißt, unsere Kollegen haben jetzt die Wahl, die können zwischen 5 Uhr und 22 Uhr abends arbeiten und können sich so besser mit ihren Kollegen absprechen, wer jetzt früh kommt, wer nachmittags kommt zum Beispiel.
Herr Stein, Sie hatten mir gesagt, dass die MVB für Schutzmaßnahmen in den Fahrzeugen, also zum Schutz der Fahrgäste selbst, rund 600.000 Euro ausgegeben hat. Da sind ja dann unter anderem zusätzliche Reinigungskosten integriert oder auch Plexiglasscheiben, um die Busfahrer selbst zu schützen. Woher nimmt denn die MVB diese 600.000 Euro?
Also wir sind ja ganz froh, dass im letzten Jahr die Bund und Länder sich darauf verständigt haben, den ÖPNV-Rettungsschirm zu spannen. Das heißt, Bund und Länder haben sich verpflichtet, 5 Milliarden Euro bereitzustellen, um für Kosten, die den ÖPNV-Unternehmen im Rahmen der Corona-Pandemie anfallen bzw. auch entgehen. Das war, wie gesagt, letztes Jahr. Nun hoffen wir natürlich, dass in diesem Jahr mit dem erneuten Lockdown, dass Bund und Länder da und auch Verkehrsunternehmen weiter in Gespräche kommen, dass so etwas auch in diesem Jahr möglich sein wird, weil wir nun eine ähnliche Situation erleben wie im letzten Jahr, dass wir dass nun wieder mit dem erneuten Lockdown natürlich wieder enorme Einnahmeausfälle zu befürchten sind.
Sie hatten ja zum Anfang auch schon gesagt, dass für viele Mitarbeiter der MVB, wo es halt geht, mobiles Arbeiten angeboten wird. Also ich denke mal, dabei sprechen Sie von Homeoffice oder eben die flexiblen Arbeitszeiten eingeführt wurden. Mussten denn auch Mitarbeiter entlassen werden aufgrund von Einbußen?
Nein, also das haben wir vermieden, das ist auch nicht vorgesehen. Es gab jetzt wegen Corona keine Kündigungen. Es sind alle Mitarbeiter weiter an Bord. Wir hatten auch im letzten Jahr keine Kurzarbeit. In diesem Jahr sieht das natürlich schon ein bisschen anders aus, da wir zum einen natürlich jetzt im Ferienfahrplan fahren, somit also weniger Mitarbeiter im Einsatz sind und zum anderen jetzt auch einige Verkaufsstellen geschlossen haben im Zuge des Lockdowns, ist das Thema Kurzarbeit jetzt wieder etwas aktueller geworden und befindet sich in der Abstimmung, dass man da schaut, ob man davon Gebrauch macht.
Was sind denn Pläne, insofern es denn schon absehbar ist, wie es nach der Pandemie weitergehen soll? Also gibt es vielleicht Konzepte, die jetzt durch die Pandemie entwickelt wurden, die dann auch weiter beibehalten werden sollen? Also beispielsweise Homeoffice oder Ähnliches?
Also ich denke, dass Corona auch eine Chance ist. Das ist zum einen, was Sie angesprochen haben, das mobile Arbeiten oder Homeoffice. Das wird uns weiter begleiten. Das wird uns wahrscheinlich nicht mehr in dem Ausmaße, dass man 100% Homeoffice macht, aber dass man sagt, einen bestimmten Teil meiner Arbeit kann ich zu Hause erledigen und damit zum Beispiel auch Beruf und Familie besser in Einklang zu bringen. Und es wird uns auch helfen, denke ich, als Arbeitgeber auch ein Stück weit attraktiver zu werden. Genauso, was ein Thema ist, ist für die Frage, ist das digitale Ticketing. Also die Möglichkeit, nicht mehr Bargeld in die Hand nehmen zu müssen, um einen Fahrschein zu kaufen. Wir haben im letzten Jahr, am Ende des Jahres, eine neue App eingeführt. Das ist die Fertig-App, mit der man quasi bargeldlos und ohne Tarifkenntnisse im Netz unterwegs sein kann. Man muss also einfach nur sagen, der App, ich fahre jetzt los, und man bestätigt dann mit einem Klick, dass man ausgestiegen ist, und die App ermittelt dann für die zurückgelegte Strecke den günstigsten Preis. Genauso wird das Thema Abo online uns begleiten. Das heißt, dass man nicht mehr uns an unserer Verkaufsstelle oder im Kundenzentrum aufsuchen muss, um ein Abo abzuschließen, sondern dass man das alles ganz bequem online digital machen kann. Das ist gerade auch in Vorbereitung. Das wird in diesem Jahr kommen. Also das sind so die digitalen Sachen, die wir weiter verfolgen und die uns die Corona ein Stück weit beschleunigt hat. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch in Magdeburg die Verkehrswende immer noch im Blick. Da sind wir in Magdeburg dabei, unser Straßenbahnnetz extrem auszubauen, sodass wir hier auch Anreize schaffen langfristig für die Stadtentwicklung und natürlich auch Anreize schaffen für die Menschen in der Stadt, das Auto stehen zu lassen und dann doch wieder einzusteigen und oder auf die Straßenbahn vor allem umzusteigen auch.
Tim Stein, Pressesprecher der MVB in einem Interview mit Rebecca Göring. Jetzt gibt es wieder was auf die Ohren, nämlich aus Frankreich. Je veux von SAS.
Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donne-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Noch gut 4 Monate, dann wählt Sachsen-Anhalt einen neuen Landtag. Klingt erstmal nach viel Zeit, doch die politisch spannende Phase hat längst begonnen. Hitzige Debatten wie die Erhöhung des Rundfunkbeitrages dürften dann nur ein Vorgeschmack auf das sein, was uns in diesem Superwahljahr erwarten wird. Umso wichtiger ist es, den Überblick zu behalten und zu schauen, wie arbeitet eigentlich der Landtag, welche der Vorhaben der Parteien wurden erreicht und wie wollen diese ihren Wahlkampf vorbereiten und betreiben. Clemens Kral klärt auf.
Der Landtag von Sachsen-Anhalt. Ort politischer Auseinandersetzung und vielfach Bestandteil unserer Beitragsthemen. Doch was genau macht eigentlich so ein Landtag? Ein Blick in die Landesverfassung verrät, in erster Linie erlässt er Landesgesetze, wählt den Ministerpräsidenten und beschließt den Landeshaushalt. Zuständig dafür sind derzeit 87 Abgeordnete, die sich mit ihrer Partei in Fraktionen zusammenfinden. Das Herzstück ihrer Arbeit, wenn man so will, ist das Tagen im Plenum. Hier spielt vor allem auch die Kontrolle der Landesregierung eine Rolle. Wulf Gallert, Vizepräsident des Landtags, betont besonders in der aktuellen Krise die aktive Mitbestimmung der Oppositionsfraktionen.
Häufig ist es eben so, dass diese Mehrheit im Landtag gar nicht so ein großes Interesse daran hat, die Rolle des Landtages zu stärken, sondern dass sie ein Interesse daran haben, dass die Regierung möglichst ungestört ihre Arbeit macht.
Neben dem Plenum und seiner Kontrollfunktion gibt es ebenfalls Ausschüsse zu verschiedenen Fachthemen sowie den Ältestenrat. Dort beraten Personen mit viel Erfahrung und Ansehen in der Landespolitik über Geschäftsordnungsfragen. Fakten auf den Tisch. Was hat der Landtag in dieser Wahlperiode erreicht? Das Wesentlichste in Kürze. Im Koalitionsvertrag wird bereits ein neues Versammlungsgesetz erwähnt. Dabei sollen die kreisfreien Städte die Versammlungsbehörde sein. So richtig Fahrt nahm das Thema erst mit den Dauerkundgebungen des Rechtsextremisten Sven Liebig in Halle auf. Im Fokus steht daher nun auch, extremistische Demos leichter zu unterbinden. Ein Gesetzentwurf wird noch im Landtag diskutiert. Landtagsjuristen und auch linke Gruppen üben aber Kritik daran. Geändert wurde ebenso das Hochschulgesetz nach knapp vierjähriger Verhandlung. Unter anderem sollen Studierende nun auch an den Fachhochschulen promovieren können. Für die Azubis im Land wurde zum Jahresbeginn ein neues ÖPNV-Ticket eingeführt. Hingegen nicht eingeführt wurde bekanntlich der erhöhte Rundfunkbeitrag. Für Wulf Gallert hat diese Regierungskrise deutlich gezeigt, wie schnell die Kenia-Koalition zerbrechen kann.
Es ist immer ein Wandel am Abgrund. Also es ist eine rechnerische Mehrheit, aber es ist keine inhaltliche, handlungsfähige Konstellation.
Schließlich noch die große Frage, wie betreiben die Parteien Wahlkampf? Klar ist, die Corona-Krise überschattet nahezu jedes Wahlkampfthema. Nehmen wir beispielhaft die Studierenden. Einige von ihnen wünschen sich in der aktuellen Lage mehr politische Unterstützung. Dem widerspricht Florian Lüttke, Mitglied der Jusos Sachsen-Anhalt.
Ich glaube, Studierende sind das Feld, was in der Politik am besten repräsentiert ist. Es gibt politische Hochschulgruppen, die haben den besten Draht in die Landtagsfraktionen. Was mir ein bisschen fehlt, ist die Lobbyarbeit der Studierenden. Das schleift in den letzten Jahren, und zwar auf Bundesebene.
Als Mitglied der SPD setzt sich Florian Lüttke für einen starken Wahlkampf ein, auch wenn die Stimmenverhältnisse auf eine erneute Kenia-Koalition hindeuten. Der Partei wird oft ihre Verzagtheit angelastet. Besonders im ländlich geprägten Sachsen-Anhalt könne man keine Wähler mehr gewinnen. Lüttke ist jedoch optimistisch.
Da gibt es ganz viele engagierte Kreisverbände, die wirklich hart arbeiten, und in der Hälfte der Kreisverbände sind wir kampagnenfähig. Klar gibt es hier und dort mal ein paar Schlusslichter, die werden aber aus anderen Kreisverbänden oder den Oberzentren unterstützt.
Kampagnen brauchen auch die Kleinparteien. Zulauf auch von anderen Parteien erhalten gerade die Freien Wähler. Jost Rieke ist deren Kreisvorsitzender für Magdeburg. Er kritisiert die kürzliche Vergabe einiger Listenplätze an ehemalige CDU-Mitglieder und wünscht sich allgemein mehr Bürgerbeteiligung in der Politik.
Wenn, sagen wir mal, 10-mal so viele Leute in den Parteien wären, würden vielleicht auch die personellen Ergebnisse und die inhaltlichen Ergebnisse besser sein. Deswegen streite ich dafür, dass man in den Parteien sich engagiert.
Wulf Gallert will für die Wahl insbesondere an die Menschen herantreten, die meinen,
da habt ihr doch sowieso nichts zu sagen, das könnt ihr doch sowieso nicht beeinflussen. Dass es aber so ist, ist Ergebnis von politischen Entscheidungen. Und diese politischen Entscheidungen kann man auch wieder zurückholen. Ich wünsche mir eine Stärkung des Politischen, um Aufgaben wirklich bewältigen zu können.
Soweit der Ausblick auf die diesjährige Landtagswahl von Clemens Krahl. Ein Thema, was wir auch in der kommenden Zeit noch näher thematisieren werden, da können Sie sicher sein. Apropos Wahlen. In Deutschland ist es ja eher unüblich, dass Wahlkampfsongs geschrieben werden. In den USA ist das allerdings etwas ganz Normales. So steuert die Künstlerin Jojo den Song The Change für den Wahlkampf des jetzt neuen Präsidenten Joe Biden bei. Und den hören wir uns jetzt mal an. The Change von Jojo.
I'm not gonna blame, put the blame on nobody. All that's gonna get me nowhere. I'm just gonna look in the mirror. Inside there, I'm gonna be the change. I'm gonna start with my heart. I'm gonna be that light, my own light, that lights my way through the dark. I'm gonna see that day. Gonna be the change, change, change. I'm gonna be the change, change, change. I'm not gonna make no excuses. I'm not gonna waste no more time being blind.
Der Lockdown in Deutschland wurde bis zum 7. März verlängert. Deswegen gibt es auch in dieser Sendung wieder unsere Lockdown-Tipps. Heute haben Lea Wesemann und Laura Lang etwas für Serienjunkies und Leseratten.
Für alle, die sich mal wieder mit einer packenden Serie auf der Couch gemütlich machen wollen, für die habe ich vielleicht genau das Richtige. Die Serie Charité. In 3 Staffeln wird die Geschichte des Berliner Krankenhauses erzählt. Die einzelnen Staffeln spielen jeweils in einer bestimmten historischen Umbruchsphase. Die erste Staffel spielt zum Ende des 19. Jahrhunderts und dreht sich vor allem um die Entwicklung des Tuberkulins. Die zweite springt dann in die Zeit des Nationalsozialismus zum Ende des Zweiten Weltkrieges. In der dritten und aktuellsten Staffel stehen die Tage um den Mauerbau im Mittelpunkt. In jeder Staffel wird eine fiktive Handlung mit ausgedachten Charakteren um reale historische Persönlichkeiten und Ereignisse gestrickt. Wer sich für Medizin interessiert, wird diese Serie sicher lieben. Aber auch sonst ist Charité absolut sehenswert. Die aktuelle 3. Staffel lief in den letzten Wochen in der ARD. In der Mediathek ist es nach wie vor möglich, noch einmal alle Staffeln zu gucken. Alternativ kann man die ersten 2 Staffeln auch auf Netflix schauen.
Face It. So heißt die Autobiografie der Sängerin Debbie Harry. Ein passender Titel, nicht nur, weil sie das Gesicht der Band Blondie ist. Die 75-Jährige stellt sich in dem Buch den einschneidendsten Momenten ihres Lebens. Eine zentrale Rolle darin spielt New York. Mitte der 60er zieht Debbie Harry in die Metropole. Das New York von damals ist vollkommen anders als das heutige. Es ist noch nicht gentrifiziert, sondern dreckig und gefährlich, aber mit sehr vielen Möglichkeiten, sich kreativ auszuleben. So gründet sie in den 70ern die Band Blondie. Mit anderen Bands wie den Ramones oder Television beeinflussen sie maßgeblich die Anfänge der New Yorker Punk-Szene. Schonungslos ehrlich rekapituliert die Sängerin aber auch sehr persönliche Erlebnisse. So erzählt sie von ihrer Adoption, ihrer Heroinsucht, sexuellen Übergriffen, Streitereien mit Band und Management und sogar der Trennung von ihrem Bandkollegen Chris Stein, mit dem sie 13 Jahre lang eine Beziehung führte. Face It ist aber nicht nur was für Blondie-Fans. Falls ihr euch im Lockdown langweilt, könnte eine Zeitreise ins New York der 60er und 70er Jahre doch genau das Richtige sein.
Unsere Tipps von uns für euch, um die Zeit im Lockdown etwas leichter zu gestalten. Das war's auch schon wieder mit der heutigen H2-Radiosendung. An der Technik war heute Clemens Kral, natürlich im ausreichenden Corona-Abstand. Mein Name ist Pierre Sens und ich durfte euch heute durch die Sendung führen. Alle Beiträge zum Nachhören gibt es natürlich auch nochmal auf h2radio.de. Und zum Abschluss spielen wir passend zu unserem Lockdown-Tipp von Blondie mit von Frau Debbie Harry, Call Me.
Come above, yeah.
H2 Radio.
H2 Radio.
H2 Radio. Das Campusradio.